Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Johann Scherer war 13, als sein Vater Jan Philipp Remzmar entführt wurde. 33 Tage war der Millionenerbe in der Gewalt seiner Entführer. Es ist einer der dramatischsten Entführungsfälle in der deutschen Geschichte. Heute ist Johann Scherer ein gefragter Musikproduzent, zum Beispiel für Pete Doherty. Er hat ein Aufnahmestudio in Hamburg. Die Entführung seines Vaters ließ ihn dennoch nicht los und er schrieb das auf, worüber in der Familie damals nicht gesprochen wurde. In SWR1 Leute war Johann Scherer zu Gast bei Wolfgang Heim und erzählte, warum er das Buch mehr als 20 Jahre nach der Entführung seines Vaters veröffentlicht hat.
Ich habe also eine Weile im stillen Kämmerlein geschrieben und als das mein Manuskript eine Form hatte, von der ich der Meinung war, ich könne sie gegen etwaige Kritik verteidigen, bin ich zu meinen Eltern gegangen, habe es denen gezeigt.
Wie haben die reagiert? Unterschiedlich?
Nein, meine Mutter war froh, weil sie sagte, das ist eine tolle Gelegenheit, mal zu erfahren, was in einem 13-jährigen Sohn vor sich geht. Das hat man ja als Eltern nicht so oft. Als 13-Jähriger fängt man ja eher an zu schweigen. Und mein Vater sagte, er hätte sein Buch immer als einen von mehreren Teilen gesehen. Und es gab da eben noch diese Leerstelle oder eine dieser Leerstellen. Ja. Und er findet es notwendig.
Man muss dazu sagen, Ihr Vater hat relativ schnell nach Ende der Entführung ein Buch veröffentlicht, in der er seine Sicht der Dinge, wie er es erlebt hat, geschildert hat. Und damit war es dann auch gut und irgendwie die Öffentlichkeit hatte den Eindruck, das war es dann auch für die Familie.
Mir erging es da etwas anders. Also die mediale Aufmerksamkeit war direkt nach der Entführung extrem hoch, dass ich kein normales Leben mehr führen konnte. Als ich angefangen habe, selber Musik zu machen, 17, 18, war das auch immer noch ein Thema in Interviews, sodass ich 10 Jahre lang gesagt habe, ich rede gar nicht mehr mit der Presse.
Aha.
Und irgendwann habe ich mich da rausgearbeitet, ja, aus dieser merkwürdigen Wolke, die da über mir schwebte.
Wie war das dann in all den Jahren danach? Also wenn Sie sagen, man distanziert sich ein Stück weit auch von dem, was man selbst erlebt hat, man versucht den eigenen Weg zu gehen, verdrängt man auch dieses Grauen von damals, vergisst man möglicherweise auch Teile davon?
Ja, natürlich habe ich das verdrängt. Natürlich habe ich, vergessen tut man das nicht. Sondern ich habe das alles sehr genau erinnert. Das alles, was ich da in meinem Buch jetzt geschrieben habe, sind Erinnerungen, die ich so abrufen konnte und kann.
Da konnten Sie nicht auf Tagebuch zurückgreifen?
Nee, ich hatte keine Aufzeichnung gemacht, genau.
Aber da müssen Sie ein verdammt gutes Gedächtnis haben, weil all diese Tage in allen Details,
Ich muss zugeben, also erstmal gibt es das Buch meines Vaters, wo viele Abläufe nachzulesen sind. Es gibt auch einen Polizeibericht für so internen Gebrauch. Aber alles, was Emotion ist, habe ich parat.
Ja.
Und auch teilweise, was Gespräche sind.
Auch die emotionalen Schwankungen, die es ja gegeben hat während der 33 Tage.
Ja, das sind so solche Schlüsselmomente gewesen, die vergisst man einfach nicht. Also das wird einem, wird mir jeder zustimmen, der in einer solchen Situation war. Es gibt immer sehr viele Schlüsselmomente, die sich einfach einbrennen.
Johann Scherer ist der Sohn von Jan Philipp Remzmar. Bei diesem Namen denkt man automatisch an die dramatische Entführung Ende März 1996. Johann Scherer war damals 13. Er hat das aufgeschrieben, worüber in der Familie nicht gesprochen wurde. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat er auch über unerwartete Leserreaktionen berichtet.
Ich hatte neulich eine Lesung und nach der Lesung kam ein älterer Herr zu mir und sagte, Sie erzählen das hier so locker, flockig, wie können Sie überhaupt? Lachen, ich habe so eine Wut bekommen auf diese Entführer. Spüren Sie keinen Hass?
Aha, wie haben Sie geantwortet?
Ich dachte zuerst, er will mir an Kragen. Und dann habe ich gedacht, doch, natürlich. Aha. Natürlich. Und dann war er ganz beruhigt und war wirklich dann so, ach, ein Glück, gut.
Sie haben diesen Entführer beim Gerichtsverfahren, beim Prozess gesehen und erlebt. Der ist dann auch, ich glaube, zu 14,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ohne Sicherungsverwahrung, was nicht viele Leute bei einem hochkriminellen Berufsverbrecher verstanden haben.
Ja, versteht man nicht. Er hat ja auch noch mal ein bisschen, noch ein paar Jahre mehr bekommen, weil er sich nicht gut benommen hat im Gefängnis. Aber da muss ich wirklich sagen, ich habe das große Glück, dass ich in meinem Beruf, in meinem Alltag so viel zu tun habe, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss.
Okay, trotzdem, wie haben Sie den vor Gericht erlebt?
als
geschwätzig?
Also
aufgeblasen?
Ganz im Gegenteil. Also eine aufgeblasene Stille, würde ich mal sagen.
Aufgeblasene Stille. Ein Mann, der nicht allein unterwegs war. Es gab einen Bruder, der eine Rolle gespielt hat. Es gab einen anderen, der irgendwie viele Jahre später tot von einer Klippe, vermutlich noch lebend von einer Klippe in Portugal genau, geflogen ist und dann tot aufgefunden wurde.
Was? Ja, es ist alles finstere Gestalten und ich bin wirklich froh, dass ich darüber nicht weiter nachdenken muss. Andere Dinge zu tun.
Gab nie Phasen in Ihrem Leben, wo Sie diesen Gedanken anders nachgehängt sind?
Ich glaube, das gilt für viele Menschen. Es ist ja klar, wer dieses Verbrechen begangen hat. Ich glaube, solange es eine große Unklarheit gibt, also auch im Fall Buback beispielsweise, da wird man vielleicht ein Getriebener, wenn es schlecht läuft. In unserem Fall.
Weil die Angehörigen nicht wissen, wer den Vater ermordet hat.
Richtig, genau.
Und in Ihrem Fall ist es klar.
Ja, und man hat natürlich als Opfer das Bedürfnis, so viel Klarheit wie möglich zu kriegen. Warum, wer?
Ja. Dieser Drach ist seit 4,5 Jahren frei. Interessiert es Sie, was aus dem geworden ist, was der heute macht, ob der möglicherweise versucht, an das Lösegeld, das zumindest partiell vielleicht noch da ist, ranzukommen?
Also ich weiß weder, wo er ist, noch was er macht, noch denke ich darüber nach, ob er noch Geld hat oder nicht. Es ist mir tatsächlich völlig egal.
Florian Burkhardt führte ein Leben zwischen Größenwahn und Totalabsturz. Der Schweizer war ein international gefragtes Model, Partyveranstalter, er wurde der König der Clubs genannt und war Internetpionier. Er erfand sich so oft neu, dass er der Schweizer Forrest Gump genannt wurde, bis er eine Angststörung bekam, die ihn zwang, sich in die Psychiatrie einzuweisen. Heute schreibt er über seine Erfahrungen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der ausgezeichnet wurde und seine Bücher sind Bestseller. In SWR1 Leute hat er seine Lebensgeschichte erzählt. Genie und Wahnsinn liegen oft nah beieinander. Trifft das auch auf ihn zu?
Also das Wahnsinnige wahrscheinlich sicher. Das Genie, das würde ich nie über mich, also von mir behaupten.
Wir würden aber wahrscheinlich viele andere über Sie behaupten, weil Sie so viel gemacht haben eben und auch so viel erreicht haben. Und dennoch haben Sie eine ganz besondere Familiengeschichte, die Sie aufgearbeitet haben. Und zwar mussten Sie innerhalb der Familie eine Lücke füllen. Inwiefern?
Also mein Bruder ist vor meiner Geburt durch einen selbst verursachten Autounfall gestorben. Meine Eltern, das waren Anfang 70er Jahre, haben anstatt sich damit zu konfrontieren und die Schuldfrage zu klären oder eine Therapie zu machen, haben einfach ein neues Kind produziert. Und das geben sie auch zu, das sieht man auch im Film. Ich war wirklich ein Ersatzkind. Und die Angst, dass mir auch was passieren könnte, hat sie dazu verleitet, mir alles zu verbieten. Also Fahrradfahren etc. war nicht erlaubt, Freundschaften waren nicht erlaubt. Und so bin ich in einem ganz konfusen, komischen Haushalt groß geworden, der auch sehr esoterisch und extremistisch religiös war, sodass ich weder schwarz noch rot tragen durfte. Rockmusik, Radio war alles verboten. Bis ich 21 war, hatte ich kaum Kontakt zur Realität.
Ja, Sie sind in einem erzkatholischen Elternhaus aufgewachsen, sehr überbehütet. Was glauben Sie, was hat der Unfall mit Ihren Eltern gemacht? Können Sie das heute aus einer anderen Perspektive sehen?
Also als Kind und Jugendlicher habe ich das ja nicht verstanden, wieso meine Eltern so sind. Und ich habe sie dann zeitweise wirklich gehasst, mir gewünscht, sie wären tot, damit ich frei sein kann, weil ich mich so unglaublich abhängig gefühlt habe. Aber jetzt kann ich schon sie verstehen. Sie kommen ja auch aus Familienverhältnissen und so trägt man das immer weiter fort. Und das Totschweigen und das Nichtreden und diese eisige Atmosphäre, die war halt und ist Teil unserer Familie. Und wir sind jetzt dabei, auch durch die Bücher, durch den Film, das so langsam zu brechen und es wird herzlicher.
Ja, man sieht das im Film sehr intensiv, ohne jetzt spoilern zu wollen, aber wie am Ende. Man hat den Eindruck, Ihre Mutter auch ausbrechen möchte aus einem Gefängnis. Mhm. Haben Sie das so empfunden?
Also im Film ist es ja lustig, dass sämtliche Parteien alle irgendwann behaupten, sie seien im Gefängnis und sehen sich als Opfer und Täter und die anderen sehen sie dann als Täter. Das ist hochinteressant und ich glaube, das lohnt sich schon nur anzugucken, weil das in jeder zweiten Familie wahrscheinlich latent solche Verhältnisse gibt, dass man über gewisse Sachen nicht redet oder offenbart. und das dann immer dazwischen steht. Und im Film ist es ja auch dann lustig, das ist der Schluss, das ist wirklich ein Spoiler, aber die jetzt, wo die Probleme auf dem Tisch sind, fängt die Familie an, über die Aussicht zu sprechen und zählt die verschiedenen Namen der Berge runter, die man aus dem Fenster sieht. Und das ist wieder typisch, ne? Wieder den Ausweg genommen.
Ja, es wirkt so wie eine Sprachlosigkeit, die einfach da ist. Und man nimmt dann so Smalltalk-Themen, anstatt über das wahre Essentielle zu sprechen. Der Schweizer Forrest Gump wird Florian Burkhardt genannt. Eine Angsterkrankung zwang ihn monatelang in eine Psychiatrie. Und dort bekam er die Diagnose Sozialphobie mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Konnte er sich in der Diagnose wiederfinden?
Also es war ein bisschen so, dass diese, also gerade das Narzisstische, das ist ja, die Leute finden das sehr interessant, weil es ja auch ein top modernes Thema ist, Narzissmus. Kein Psychiater hat mir anschließend noch Narzissmus unterstellt, in Anführungszeichen. Ich bin da neugieriger. Ich glaube, jeder Mensch hat eine gewisse Art von Narzissmus, zum Beispiel 1 bis 10, ein ausgeprägter Narzissmus, ein ganz, ganz schwacher Narzissmus. Sonst hätte man gar keine Motivation, jetzt Doktor zu werden oder lange zu studieren. Ich glaube, es braucht schon Selbstbewusstsein und gewissen Egoismus für sich selber. Und ich glaube, den kann ich zum Teil schon an den Tag legen.
Wobei ja auch hinter einem Narzissmus etwas liegt, was letztendlich einer Unsicherheit gleichkommt und eine Sehnsucht, auch wahrgenommen zu werden. Haben Sie das verspüren können?
Ja, ich war natürlich sehr unsicher, wer ich überhaupt bin. Ich war ja oft, ich habe ja so viele Rollen gespielt, war ich auf der Suche nach meiner eigenen Rolle, in der ich aufgehen kann. Und jedes Mal sieht es so aus, als wäre es das gewesen. Inzwischen ist es der Autor, der jetzt 2-3 Jahre leidenschaftlich jeden Tag schreibt. Und auch das erste Buch war ein Bestseller. Da bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass es auch die Leute anspricht.
Viele Psychoanalytiker wie Erich Fromm zum Beispiel haben gesagt, krank sind eigentlich die Angepassten. Das Problem sind die Normalen, nicht die Verrückten. Wie haben Sie das damals dort wahrgenommen?
Also es war sehr lustig, als ich in der Psychiatrie war, das ist ja das sehr, sehr berühmte Burg Hölzli in Zürich, da ist gerade, da waren wir immer in diesem Gruppenraum, haben geraucht und Fernseher geguckt und einmal kam ich in diesen Gruppenraum und da hat da ein Turm gebrannt am Fernseher und da war das tatsächlich 9/11. Und dass eine Psychiaterin da, die Patientin war, hat dann auch jeweils gesagt, das ist ja wie im Irrenhaus hier. Und gerade auch dann der Börsencrash, also es war wirklich die Zeit, als die ganze Welt verrückt war, dass wir gedacht haben, was machen die da draußen, die spinnen ja.
Es scheint so, als sei das der Moment in ihrem Leben gewesen, als hätten sie sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen müssen, dass sie vorher auf der Flucht waren in diesem schnellen Leben und plötzlich gab es keine Möglichkeit mehr zur Flucht. Ist das so?
Das ist wahrscheinlich so. Ich musste mich ja dann, die Psychiater sind ja immer interessiert, wieso ist das so? Und dann fängt man an mit diesen Gruppengesprächen, mit diesen Zweiergesprächen, dann werden die Eltern beigezogen, der Bruder beigezogen und Hypnotherapie. Ich habe alles ausprobiert, Verhaltenstherapie, was es eigentlich auch nur wirklich gibt. Und alles hat ein bisschen geholfen und hat mir ein bisschen gezeigt, was man da alles bedenken kann und was es da alles aufzuarbeiten gibt. Und das hat auch die Familie dann immer wieder an einen Punkt gebracht, wo sie nicht mehr schweigen konnten. Sei es, als der Film gemacht wurde, sei es, als die Psychologen in der Klinik sie beigezogen haben oder auch jetzt, wenn die Bücher erscheinen.
An einem Frühlingsabend vor ein paar Jahren ging der sportlich fitte Baskas joggen und schon nach 1 Kilometer brach er zusammen. Sein Herz streikte plötzlich. Der 40-Jährige fing an, seine Ernährung zu hinterfragen. Schokolade zum Frühstück, Pommes und Chips zum Abendessen, runtergespült mit einem Bier, hat er öfter gemacht. Warum auch nicht, sagte er sich bis dahin. Dann begann der Wissenschaftsautor zu recherchieren, filterte aus tausenden sich zum Teil widersprechenden Studien die gesicherten Erkenntnisse über eine wirklich gesunde Kost heraus. NSW-Leute bei Wolfgang Heim hat erzählt, wie man sich gut und lebensverlängernd ernährt.
Ich denke tatsächlich, dass diese Regel, diese einfache Regel, selber zu kochen, 80% unserer Ernährungsprobleme lösen kann. Weil sie dann sofort oder eigentlich automatisch zu einem Großteil aus diesen Fertigprodukten der Lebensmittelindustrie rauskommen, mit ihren schädlichen Zusatzstoffen, Transfetten, Zucker, das sie reinstecken. All diese schädlichen Sachen, für die unser Körper nicht gebaut ist.
Da kommen aber immer standardmäßig zwei Gegenargumente. Erstens, es ist zu zeitaufwendig, selber zu kochen. Und zweitens, es ist zu teuer.
Ja, aber ich meine, klar, also es kostet Zeit, das ist keine Frage. Ich meine, ich habe auch zwei Kinder, eine Frau, die voll berufstätig ist. Und ja, das kostet Zeit, eine halbe Stunde, 40 Minuten, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber diese Zeit, das muss man sich vor Augen halten, gewinnen sie zurück durch ein längeres Leben und durch ein fitteres Leben. Ich finde, diese Rechnung lohnt sich.
Was ist mit den Kosten?
Auch das, denke ich, ist ein Vorurteil. Das hängt ein bisschen davon ab. Ist Gemüse und Obst, frisches Gemüse, ist das jetzt so viel teurer als eine Fertigpizza? Bin mir nicht sicher.
Ich auch nicht.
Nee. Ich denke, dass die Industrie teilweise dieses Vorurteil verbreitet, ne? Und so das Gefühl geben will, das ist alles schön billig bei uns, ist Fast Food, schön billig und schnell und so weiter. Aber sie zahlen einen hohen Preis dafür.
Fisch ist immer besser als Fleisch?
Ja.
Immer?
Ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also es gibt Fisch, also ich empfehle fettigen Fisch wie Lachs, Hering, Makrele, diese Art von Fische.
Warum?
Nun, insbesondere aufgrund dieser berühmten Omega-3-Fettsäuren, die wirklich sehr, sehr heilsam sind. Ja. Hat sich auch rumgesprochen. Was ich nicht empfehle, ist zum Beispiel frittierten Fisch. Da sieht man, es steigert eher das Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko. Und zum Beispiel, was jetzt leider auch immer beliebter geworden ist, Pangasius.
Aha.
Pangasius wird sehr beliebt in Deutschland in den letzten Jahren geworden. Steckt leider voller Giftstoffe, unter anderem in Form von Quecksilber, aber auch anderen Giftstoffen.
Was ist mit Fleisch?
Nun, Fleisch kann man so eine gewisse Hierarchie aufstellen. Ich esse viel, viel weniger Fleisch. Auch hier kommt es auf die Menge an. Am schädlichsten ist das ganze verarbeitete Fleisch, auch hier. Also Wurst, Salami, Hotdogs, diese Sachen, wo die Industrie Hand anlegt, Zucker reinmacht, Nitrate, Nitrite, all diese Zusatzstoffe wieder. Salz, sehr viel Salz, das reinkommt. Wenn wir über frisches Fleisch sprechen, insbesondere aus artgerechter Haltung, halte ich für ein ganzes Stück besser.
Also Sie essen dann in der Konsequenz gar keine Wurst mehr?
Nee, gar nicht.
Auch nicht vom Metzger?
Nichts. Nein,
okay.
Ich nicht, überhaupt nicht. Ich esse schon Fleisch, aber aus artgerechter Tierhaltung und da insbesondere auch mehr so weißes Fleisch. Ab und zu auch mal so ein Rind, so ein Steak, aber mehr so Hühnchen.
Das ist die Horrorvorstellung beim Arzt oder im Krankenhaus. Es passiert ein Behandlungsfehler und als Patient bleibt man dauerhaft geschädigt. Boris Meinecke aus Köln ist ein erfahrener und erfolgreicher Patientenanwalt, der am Donnerstag in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim auch über seinen aktuellen Fall berichtet hat.
Der letzte, der jetzt gerade vor einem Tag zu mir gekommen ist, ist eine Patientin gewesen, beziehungsweise eine Mandantin, die ihren Mann verloren hat. Und das war natürlich ganz, ganz tragisch.
Ein Mann verloren durch eine Operation, die schiefgelaufen ist?
Ja, durch eine Operation, die schiefgegangen ist, in einer Universitätsklinik. Man meint ja, dass die Unikliniken besonders gut sind. Das war leider da nicht der Fall. Er ist gestorben, ihr Mann. Und jetzt ging es um die Frage, ob sie eine Abfindung annehmen soll oder nicht.
Wird sie die Abfindung annehmen?
Ich habe ihr das dringend empfohlen. Es geht immerhin um einen sechsstelligen Betrag.
Okay.
Der Mann wird nicht zurückzuholen sein. Und aus meiner Erfahrung heraus muss ich sagen, dass die Beschäftigung mit einem solchen Thema für die Hinterbliebenen extrem schmerzhaft ist. Und es ist gut, wenn man irgendwann einen Schlussstrich ziehen kann.
Wenn man abschließen kann und dann versuchen kann.
Genau, das ist noch eine junge Frau. Genau. Und ich habe gesagt, sie haben noch eine Zukunft.
Wenn Sie sagen 1000 Fälle, das hochgerechnet sagen wir auf die letzten 30 Jahre, so lange machen Sie diesen Job auch schon, gibt es Ihre ganz persönliche Erfolgsquote?
Ich selbst habe jetzt rund 7.500 Verfahren betreut. Sind viele Verfahren dabei, die sehr lange dauern, teilweise 10, 20, 30 Jahre, die vielleicht sogar noch meine Nachfolger beschäftigen werden. Und so unterm Strich gesehen kann man sagen, dass etwa 50-60%, das schwankt so von Jahr zu Jahr, dieser Verfahren auch positiv ausgegangen sind, also zugunsten der Mandanten.
Wir haben beide zusammen vor ein bisschen mehr als 10 Jahren schon mal zusammen Sendung gemacht. Was hat sich in diesem Zeitraum im Sinne der Patienten verändert oder verbessert?
Ja, leider im Prinzip gar nichts. Es ist ein sogenanntes Patientenrechtegesetz gekommen mit viel Brimborium von der Regierung, die wir jetzt immer noch haben. 2013 ist das gekommen. Man hat es dem Bürger verkaufen wollen als einen echten Fortschritt im Bereich der Erzhaftung, es ist gar nichts. Das Patientenrechtegesetz ist nichts anderes als die Wiedergabe all der Regeln, die schon seit Jahrzehnten durch die Rechtsprechung kreiert worden sind, um dem Patienten zu helfen. Also was Neues steht da gar nicht drin.
Warum hat man ein neues Gesetz gemacht?
Um ein bisschen den Bürger zu beruhigen, um ihm vorzugaukeln. Da wird was für dich getan, aber es ist an sich nur eine Mogelpackung.
Weil die Lobby der in Anführungsstrichen Gegenseite so stark ist?
Die Ärzte-Lobby, ich will sie nicht verdammen, und die Krankenhauslobby ist extrem stark, hat natürlich auch einen erheblichen Rückhalt, auch in der Regierung, und man mag nicht an sie so herangehen, dass sie wirklich mit einer schärferen Haftung behaftet werden.
Diese extrem lange Verfahrensdauer, Sie haben gerade die Zahl genannt, bis zu 30 Jahren, ist das wenigstens im Laufe der letzten Jahre etwas reduziert worden?
Leider gar nicht. Überhaupt nicht. Man muss überlegen, gut, diese Verfahren, die so ganz, ganz lange dauern, das sind Verfahren, die ich dann schon gewonnen habe, in denen ich aber Kinder betreue, die bei der Geburt falsch behandelt wurden, die geschädigt wurden. Und da muss man jetzt die Zukunft sichern. Und da geht es darum, dass wenn die 18 oder 20 werden Verdienstausfall bekommen, da geht es darum, dass eine behindertengerechte Umgebung geschaffen wird, da geht es darum, dass Pflegepersonal eingeschaltet wird. Also das beschäftigt einen das tatsächlich dann extrem lange, im Prinzip so lange, wie die Mandanten leben.
Ein soziales Punktesystem übers Internet bestimmt in China ab 2020 darüber, ob jemand als gut oder schlecht im Sinne der Regierung eingestuft wird. Katika Kühnreich schreibt darüber gerade ihre Doktorarbeit. Die Sinologin hat beim Jahrestreffen des Chaos Computer Clubs einen vielbeachteten Vortrag gehalten. Der sorgte für Grusel und Erregung beim Publikum. In SWNs Leute hat sie am Freitag über das soziale Punktesystem berichtet.
Es werden im Moment verschiedene Systeme ausprobiert. Und es gibt staatliche Testgebiete, wo verschiedene Systeme getestet werden. Und es kann sein, wenn ich zum Beispiel einen Kredit beantragen möchte oder eine Beförderung ansteht, dass ich dann erstmal zum Amt laufen muss, um einen offiziellen Ausdruck meines Punktestandes zu bekommen. Und wenn der zu schlecht ist, dann klappt das nicht.
Also ich muss mich regierungstreu verhalten, um einen möglichst hohen Punktestand zu bekommen?
Die chinesische Regierung formuliert das natürlich anders. Die chinesische Regierung sagt, man möchte Vertrauen in der Bevölkerung herstellen. Mathematik gibt ja den meisten Leuten das Gefühl, dass etwas ganz neutral ist. Dieser Punktestand ist mathematisch zustande gekommen. Und das hört sich halt sehr neutral und sehr aussagekräftig an.
Naja, aber Vertrauen ist alles andere, als was die Regierung schaffen will. Und die Chinesen sind ja auch staatliche Kontrolle gewohnt. Lassen die sich denn überhaupt auf so ein Spiel ein?
Naja, das Wort Spiel passt da ganz gut, weil es funktioniert eben mit der Technik der Gamification. Da gibt es im Deutschen nicht so gute Übersetzungen für. Es wird zum Teil Verspielung gesagt oder Gamifizierung.
Das hat so ein bisschen was vom Computerspiel wahrscheinlich.
Ja, es kommt aus dem Computerspiel. Vielleicht für alle, die auch nicht selber Computer spielen, aber vielleicht hat man schon mitbekommen, dass manche Leute von diesen Bildschirmen gar nicht wegzukriegen sind. Es wurden in der Spieleentwicklung, wie bei Brettspielen auch, später in Computerspielen, Techniken entwickelt, wie Leute gerne länger spielen. Also so kleine Zwischenspiele, Sachen, wo man Belohnungen kriegt. Und das machen Menschen unheimlich gerne. Und irgendjemand kam dann auf die clevere Idee, dass man diese Techniken noch einfach auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Wie zum Beispiel, dass das in Firmen angeboten wird, um Mitarbeiter zu binden oder Autoritäten durchzusetzen. Einfach angenehmer als durch blanke Hierarchie. Und Payback ist zum Beispiel ein sehr frühes Gamification-Produkt. Das ist in Amerika nicht durchgekommen, deswegen haben sie es bei uns recycelt.
Ja, aber wir kennen das ja aus dem Supermarkt. Wenn wir jetzt dieses banale Beispiel Supermarkt nehmen in China, bekomme ich einen anderen Punktestand, wenn ich da etwas Gesundes kaufe, wenn ich mich jetzt an der Gemüsetheke groß bediene, als wenn ich irgendwas Fettreiches kaufe?
Im Moment ist es immer schwierig zu sagen, weil es so viele verschiedene Systeme gibt. Und es ist aber geplant, dass solche Sachen mit einfließen können in Systemen. Und sobald ich elektronisch bezahle, ist das nachvollziehbar, was ich mache. Das macht Payback ja auch. Payback sammelt die Daten. Und man kriegt nicht einfach von einer Firma im Kapitalismus einen Mixer geschenkt, sondern die machen mehr Geld mit einem, als sie einem als Geschenk geben. Und da werden ja auch Profile erstellt. Also man kann sich das so als großes Payback-System, wo Staat und Wirtschaft zusammenarbeiten, vorstellen. Und darüber ist nachvollziehbar, wie ich mich verhalte, ob ich zum Beispiel Babywindeln kaufe oder ob ich nur fettiges Frittiertes kaufe. Das sagt viel über mich aus und dafür kann ich Punkte kriegen.
Der Facebook-Datenskandal hat nicht alle überrascht. Katika Kühnreich ist Sinologin. Sie forscht über die Entwicklung des Internets, besonders am Beispiel China. Am Freitag war sie zu Gast in SWNs Leute und hat gesagt, welcher Aspekt am Facebook-Datenskandal sie gewundert hat.
Mich hat eher überrascht, dass es jetzt so groß war, auch weil der Guardian schon vor Jahren drüber berichtet hat. Es war ja zum Beispiel, als Google die Straßen gescannt hat, haben die ja aus Versehen die ganzen WLAN-Netze mitgescannt. Das war auch ein totales Versehen. Da hat einfach ein Programmierer so einen Fehler gemacht, der war total praktisch, also dass man das dann auch gleich mitverfolgen konnte und mitverwenden konnte.
Quasi ein eingeplanter Fehler.
Also Google sieht das anders, aber es fallen halt schon so bestimmte Sachen auf. Und das war ja jetzt wieder so eine Schnittstelle, die man gar nicht wusste, wie viel. Es ist halt schwierig von einer Firma, die ein Werbeunternehmen ist, nämlich Facebook, die personell zugeschnittene Werbung produziert, dass das passiert, ist nicht wirklich überraschend. Es gibt auch Facebook for Business. Wenn man sich die Seite anguckt, weiß man sehr viel über Facebook. Da wird nämlich das eigene Selbst als perfekt berechenbares Werbeschweinchen angeboten, das alles frisst, was man ihm vorwirft. Ja, im Kapitalismus zu denken, dass man Geschenke kriegt, finde ich schwer nachvollziehbar. Facebook bezahlt man nicht in Geld, also bezahlt man es selber mit seinen Daten. Man wird verkauft, man wird als Konsumentin verkauft, die sich total super beeinflussen lässt. Also jedes Versuchstier im Labor wird, glaube ich, für intelligenter gehalten, als man so ein bisschen verkauft wird, um es ganz platt zu sagen.
Für wie glaubwürdig halten Sie es denn dann, wenn ein Mark Zuckerberg sich reumütig zeigt und sagt, naja, die negativen Seiten von Facebook, die haben wir gar nicht so mit eingerechnet?
Dass jemand, der in kurzer Zeit zu einer weltmarktführenden Firma gekommen ist, so ein bisschen geistig umnachtet ist, halte ich für schwer nachvollziehbar. Weil Facebook einfach seit Jahren profimäßig im internationalen Bereich des Internets, der mega hart umkämpft ist, kämpft. Und da kann man nicht leicht geistig umnachtet sein. Es sind halt Ausreden, es ist das gleiche wie bei dem Dieselskandal. Es wird immer so viel zugegeben, wie gerade eh schon rausgekommen ist. Leidtragende sind halt Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich glaube, da müssen wir einhaken zu sagen, hier, wir sind nicht nur Konsumentinnen, wir sind Menschen.
Wobei die Verantwortung ja letztendlich bei jedem selbst liegt. Man kann ja entscheiden, möchte ich daran teilnehmen oder nicht. Also die Verantwortung dann dahin wieder zurückzuspiegeln, ist ja irgendwo dann auch nicht gerechtfertigt.
Ich finde es schwierig, weil um entscheiden zu können, brauche ich Informationen. Und man würde Leuten ja auch nicht sagen, geh mal in die Apotheke, such dir irgendwas aus und nimm das mal. Natürlich gibt es AGBs. Ich sehe das auch kritisch.
Die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbestimmungen bei Facebook, scheinen wohl 70 Seiten lang zu sein?
Ja. Also Apple hatte ja auch schon mal Bücher dazu produzieren können mit seinen AGBs. Das finde ich total schwierig, da müsste eingehakt werden. Da müsste man sagen, wenn man Krebsmedikamente einen Beipackzettel mitgeben kann, wo alles draufsteht, was wichtig ist für die Benutzerin und den Benutzer, dann müsste man das für Computerprogramme auch schaffen, denn die greifen zumindest im Moment noch nicht so stark in den menschlichen Körper ein. Das ist eine Frage, ob Politik das will. Und wir haben nicht die gleiche Macht wie große Firmen, die riesige Lobbyvereine haben. Und wir kriegen das nicht beigebracht. Wir kriegen kein digitales Wissen vermittelt. Und deswegen finde ich, muss es auch möglich sein, solchen Firmen mal auf die Pfoten zu hauen.
Eins gehört, gehört.